Die Wissenschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten großartige Fortschritte gemacht. Von der Erforschung des Weltraums bis zu den Entdeckungen der Geheimnisse des Atoms. Wir können nur staunen, welches Wissen sich der Mensch durch seine Kreativität und Begabung aneignen konnte. Aber es gibt einige Grenzen, die die Wissenschaft nicht durchdringen kann. Es gibt einen Schleier, durch den hindurch sie nicht schlüpfen kann. Manche Dinge sind empirisch einfach nicht beweisbar. Zum Beispiel können wissenschaftliche Experimente nicht beweisen und widerlegen, ob die menschliche Seele nach dem Tod weiter besteht. Wenn der Tod nicht das Letzte ist, kann die Wissenschaft über das, was jenseits der Todesgrenze ist, keine Aussagen machen. Nun finde ich es interessant, dass selbst die heiligen Schriften fast aller großen Weltreligionen über die heutigen Verantwortlichkeiten ihrer toten Stifter, was die jetzt gerade tun, ebenfalls schweigen müssen. Der allerfrommste Muslime wird wohl sagen, dass Mohammed im Paradies ist. Was er aber während der vielen Jahrhunderte nach seinem Tod getan hat, das weiß keiner. Auch Hindus können nur vermuten, welche Rolle Krishna jenseits seines Grabes spielte. Das Gleiche gilt für viele anderen Anhänger von Religionen. Nicht nur ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unklar, sondern auch ihre Pläne für die Zukunft, weiß man nicht so genau. Von Jesus Christus, den wir feiern, eigentlich jeden Sonntag. Deshalb kommen wir hier zusammen und feiern Gottesdienst, weil wir ihn feiern, unseren Erlöser, Jesus Christus, dem Gottmenschen, heißt es im Neuen Testament, dass er auferstanden ist von den Toten. Vor 6 Wochen haben wir das gefeiert, an Ostern. Seine Auferstehung bestätigt nicht nur seine Gottheit, nicht nur das Wort Gottes, sondern bezeugt auch, dass er die einzige befähigte Person ist, die uns sagen kann, was auf der anderen Seite des Todes liegt. Denn Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde, ist auch in den Himmel oder in die Herrlichkeit Gottes zurückgekehrt. Leider wissen die wenigsten Leute, auch bei uns im sogenannten christlichen Abendland, Bescheid über diese Wahrheiten, weil sehr viele Menschen keine Beziehung zu diesem Jesus haben. Und auch das, was in seinem Wort steht, das wird ja kaum geglaubt. Letzten Donnerstag hatten wir einen Feiertag. Religiöse Feiertage in unserer christlichen Kultur haben ihre Bedeutung. Ein Feiertag ist da, um mal Stille zu halten, anzuhalten und etwas zu feiern. Was haben wir gefeiert letzten Donnerstag? Das wissen wir natürlich, Christi Himmelfahrt. Nun bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir am Mittwoch eine Umfrage auf der Fußgängerzone in Reutlingen gestartet hätten und die Leute gefragt hätten, Leute, was feiern wir morgen? Dann würden wahrscheinlich die meisten gesagt haben, Vatertag. Muttertag war vor einer Woche, jetzt feiern wir Vatertag. Weil damit kann man einfach viel mehr anfangen. Aber Christi Himmelfahrt? Wie soll man sich das überhaupt vorstellen? Ist das nicht ein Mythos? möchte uns heute in dieser Botschaft einladen, dass wir gemeinsam über das Ereignis der Himmelfahrt Jesu nachdenken. Ich habe dieses Ereignis in 4 Stichworte dieser Predigt zusammengefasst. Abschied, Abflug, Ankunft, Anfang. Lass uns den Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 50 bis 53 lesen. Da heißt es, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Bethanien liegt in der Nähe des Ölbergs. Deshalb schreibt Lukas in seinem zweiten Bericht in der Apostelgeschichte, dass Jesus vom Ölberg in den Himmel gefahren ist. Also er führt seine Jünger aus der Stadt hinaus in der Nähe von Bethanien, das ist ein Ölberg war. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er vor ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger, was taten die? Die warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Das ist der kurze, sehr nüchterne Bericht des Evangelisten Lukas über die Himmelfahrt Jesu. Und wenn wir das so lesen, dann können wir sagen, die Himmelfahrt Jesu, sie war auf jeden Fall ein besonderer Abflug. Wenn wir jemanden zum Flughafen bringen oder selbst irgendwohin fliegen wollen, dann müssen wir uns nach dem Abflugschild orientieren. Der Himmelfahrtstag war der Abflugstag für unseren Herrn. Aber es war ein besonderer Abflug, denn Jesus ist nicht mit einer Boeing oder einem Airbus noch mit einer Rakete abgehoben, sondern sein Abflug war von einer besonderen Art. Ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel ist Jesus abgehoben und in den Himmel gefahren. Und dieser Verse, die richten zuerst unseren Blick auf Jesus. Er ist die Mitte des Geschehens. Er leitet eigentlich das ganze Geschehen ein. Er führt die Jünger hinaus in die Nähe von Bethanien auf den Ölberg. Jesus ist seinen Jüngern nach der Auferstehung etliche Male erschienen. Nun finde ich es interessant, dass er sich nicht nur einfach von seinen Jüngern in Jerusalem in irgendeinem Raum, vielleicht in dem Obersaal, wo sie auch öfters zusammenkamen, verabschiedet hat und ihnen einfach gesagt hat, ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen. Die Zeit ist gekommen, zu meinem Vater zu gehen. Jesus verschwindet nicht einfach und geht heimlich und unsichtbar zu seinem Vater. Nein, er führt die Jünger zum Ölberg in die Nähe von Bethanien. Und der Grund dafür, dass er sichtbar in den Himmel aufgefahren ist, liegt sicherlich darin, dass er die Jünger und auch uns wissen lassen wollte, dass er ein erkennbares Ziel hat, zu dem er ging. Und dort auf dem Ölberg, da hob er seine Hände auf und segnet seine Jünger, welch ein Bild. Mit erhobenen Händen segnet Jesus seine Freunde vor seinem Abflug. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass mit erhobenen Händen der Hohepriester segnete. Wir können also sagen, Jesus fährt sozusagen als der Hohepriester des neuen Bundes in den Himmel. Und der Hebräerbrief und auch andere Stellen des Neuen Testaments, die bestätigen, dass Jesus jetzt beim Vater einen hohepriesterlichen Dienst tut. Er ist zu Rechten des Vaters und er verwendet sich für uns. Und wenn es hier heißt, Jesus segnete die Jünger, dann war das sein Abschiedssegen, aber zugleich war es auch eine gewisse Einsegnung dieser Männer für den Dienst, den sie nachher tun sollten in dieser Welt. Und während er sie segnet, wird er von ihren Augen emporgehoben und verschwindet durch die Wolken. Ganz unspektakulär, sachlich beschreibt Lukas hier die Himmelfahrt Jesu. Aber als letztes Bild prägt sich dieser segnende Jesus uns ein, der jetzt als der auferstandene und erhöhte Herr zu Rechten Gottes beim Vater im Himmel ist. Die Jünger haben als Augenzeugen gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren wurde. Sie erlebten diesen besonderen Abflug. Petrus, er war ein Augenzeuge der Himmelfahrt, er schreibt später in seinem Brief, Jesus ist zum Himmel aufgefahren. Wir haben es gesehen, wir haben uns das nicht nur erträumt, wir haben uns das nicht eingebildet. Da hat sich an dem Tag die Macht Gottes entfaltet. Nicht Düsenkraft, sondern die Macht Gottes, die wurde da sichtbar. Die Himmelfahrt, ein besonderer Abflug, aber zur gleichen Zeit war sie, glaube ich, auch eine sehr bedeutende Ankunft. Wir können das uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was an jenem Tag, als Jesus zurück zum Vater ging, im Himmel los war. Wenn eines unserer Familienmitglieder eine längere Zeit im Ausland war und wieder nach Hause kommt, dann gibt es bei uns ein großes Willkommensschild. Welcome home. Willkommen daheim. Und wir wollen damit zum Ausdruck bringen, wir haben dich vermisst. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Letztes Jahr war unsere Johanna 3 Monate in den USA. Und sie kam übrigens genau am Himmelfahrtstag nach Hause. Mit meiner Frau. Die hat sie nämlich abgeholt. Und dann ist man da am Flughafen und man wartet und man hat das Schild dabei. Und dann ist diese Glaswand, ja, und man guckt und sieht, ja, kommen sie. Und ach, sie kommen und ach, wie toll. Und man muss immer so ein bisschen über die Leute hinwegschauen. Und irgendwie, da ist Adrenalin da, Erwartungsfreude. Was wird wohl die Reaktion der Engel und der himmlischen Heerscharen gewesen sein, als Jesus zurückkommt, nach Hause, in sein Eigentum? Wie wird sich der Vater auf diese Ankunft und bei dieser Ankunft gefreut haben? Als Jesus zurückkommt, als er siegreich heimkommt nach einem schmerzhaften, aber überaus erfolgreichen Weg. Schmerzhaft, weil genau in der Mitte dieses Weges dieses Kreuz stand. Die Bibel sagt uns nicht viel darüber, was im Himmel los war. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz besondere Ankunft war. Vielleicht war der Himmel still vor atemloser Bewunderung. Gott, der Sohn, war zurückgekommen mit dem sicheren Wissen, dass er seinen Auftrag ausgeführt hatte. Es gibt ein Psalmwort, das in Israel während einer Prozession bei einem der großen Feste immer wieder gesungen wurde, wenn die Pilger, die lobpreisenden Pilger sozusagen den Berg Zion hinaufgingen. Ich denke an Psalm 24. Vielleicht beschreibt dieser Psalm ein bisschen, was vielleicht im Himmel los war. Da heißt es ab Vers 7, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. So klingt das im Psalm 24. Kein Wunder, dass die frühen Christen, die frühe Kirche diesen Psalm auf die Rückkehr Jesu in den himmlischen Tempel bezog. Mit seiner Ankunft im Himmel veränderte Jesus nicht nur den Himmel. Ich weiß nicht, ob uns das immer bewusst ist. Denn Jesus war mit seinem Auferstehungsleib der erste Mensch im Himmel. Er veränderte also nicht nur den Himmel, sondern er ließ auch die Erde in einem ganz anderen Zustand zurück, als er sie bei seinem ersten Kommen vorgefunden hatte. Denn da waren nun Menschen. Menschen, die eine ganz neue, eine tiefe Beziehung mit Gott bekommen konnten. In eine innige Beziehung mit Gott treten konnten. Und deshalb lässt die Rückkehr und Ankunft des Königs jeden in atemberaubender Bewunderung verharren. Die Ankunft Jesu im Himmel ist auch deshalb so bedeutend, weil Jesus dort den Ehrenplatz an Gottes Seite eingenommen hat. Denn Petrus schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 3, Vers 22, Jesus ist zum Himmel aufgestiegen. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Die rechte Seite oder die rechte Hand, sie symbolisiert in der Bibel die Macht Gottes. Gottes Macht zeigt sich also darin, dass er den erniedrigten, gekreuzigten Jesus von Nazareth in die Stellung als Herr über alle Mächte wieder eingesetzt hat. Was ist das doch für eine tröstende Aussage, liebe Geschwister? Erkennen wir, was uns hier der Petrus eigentlich sagen will? Kein spottender, verführender oder anklagender Dämon kann einfach tun, was er will. Alle Engel, alle Mächte und Kräfte, alle bösen Geister und Dämonen, ja Satan selbst, sind Christus unterworfen. Der Teufel kann sich nicht austoben, wie er will. Er kann uns nicht anfechten, ohne dass Christus es ihm erlaubt. Er ist wie eine Katze an der Kette. Und wenn Jesus es ihm auch erlaubt, uns auch mal anzukratzen, dann dient selbst das, du sagtest uns das Wort Gottes, uns zum Guten. Mit der Ankunft Jesu im Himmel hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Auch der Apostel Paulus schreibt in Epheser 1, 21 und 22, dass Jesus durch die Macht Gottes zur Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt wurde. Von da aus regiert er als der auferstandene und erhöhte Herr. Und er tut das in einer Weise, wie es sie vorher noch nicht gegeben hatte. Denn die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, ist jetzt nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch. Macht für unser mathematisches Hirn keinen Sinn, aber das ist er, Mensch und Gott zugleich. Er ist hoch erhaben über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten, das heißt, seine Macht ist größer als alle Mächte der Finsternis, der Sünde, des Teufels, der Hölle. Und er ist auch das Haupt oder der Herr der Gemeinde. Als der erhöhte, mächtige Herr schützt er uns, er tritt als himmlischer Hohepriester vor Gott für uns ein. In Römer 8, Verse 33 bis 34 schreibt Paulus: Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilt? sein könnte. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Liebe Geschwister, die Himmelfahrt Jesu ist definitiv ein Beweis der Macht Gottes. Jesus ist im Himmel angekommen. Von dort aus entfaltet sich seine Macht. Rechnen wir wirklich heute in unserem Alltag, in unserem Leben, in den ganz unterschiedlichsten Situationen, wenn es mal ganz steil und steinig und mühsam wird, dieser Weg, rechnen wir mit seiner Macht? Wenn wir beten, wenn wir vor Gott treten, auch in der Fürbitte eintreten für die verfolgten Geschwister, für die notleidenden Geschwister. Jemand hat heute für die Geschwister in Nepal gebetet. Wenn wir beten, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe. Und wenn wir zum Schluss sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie vertrauen wir unserem erhöhten, mächtigen Herrn, der den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen hat? Da wird die Himmelfahrt ganz praktisch plötzlich. Wie vertrauen wir diesem Gottmensch, unserem Herrn, Jesus Christus, der uns jetzt dort vertritt in der Himmelswelt? Die Himmelfahrt Jesu, ein besonderer Abflug, sie markiert auch eine bedeutende Ankunft. Drittens sehen wir in unserem Text auch, dass sie ein freudiger Abschied war. Herr Lukas berichtet uns in seinem Himmelfahrtsbericht, wie die Jünger auf dieses Geschehen reagierten. Sie gingen nicht nach Hause voller Resignation, weil ihr Herr nun nicht mehr unter ihnen war, sondern was war ihre Reaktion an diesem Himmelfahrtstag? Vers 52, die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, ihn von großer Freude erfüllt. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesen letzten 10 Jahren meinen Freund Cliff Staten, den ihr auch kennt, weil er sehr oft hier war, geschäftlich, wie oft ich den schon zum Flughafen gebracht habe. Kein einziges Mal habe ich mich gefreut, als ich von ihm Abschied nehmen musste, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist eher so ein Gefühl der Traurigkeit. Ich weiß nicht, wann ich ihn wiedersehen werde, wann er wiederkommen wird. Was ist es, das einen Abschied von einem guten Freund doch noch freudig machen kann? Und offensichtlich hatten die Jünger etwas begriffen, was sie vorher noch nicht verstanden hatten. Als Jesus ihnen einmal erzählte, dass sie verlassen, dass er zum Vater gehen würde, da waren sie sehr traurig. Und Jesus musste ihnen sagen, Johannes 14, Vers 28, ich gehe weg, aber ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, wenn ich zum Vater gehe. Damals waren sie noch traurig. Sie konnten das nicht verstehen. Jetzt sind sie voller Anbetung und voller Freude. Warum denn? Und ich denke, sie hatten verstanden, Jesus ist der Herr. Er ist der Kyrios. Jesus und der Vater, die sind beide Gott. Und Jesus liebt den Vater und er will zurück zu seinem Vater. Er muss zurück zu seinem Vater. Vater und Sohn sind eine Einheit. Und weil sie das verstanden hatten, sie warfen sich nieder. Das ist ein Ausdruck der Anbetung. Sie hatten begriffen, dass sie diesen Jesus als Gottes Sohn ebenso wie den Vater anbeten durften. Sie wussten, Jesus ist Gott. Und Jesus, der Gottmensch, ist jetzt bei dem Vater im Himmel. Und wenn er jetzt im Himmel ist, also unser bester Freund, den wir lieben, dann können wir sicher sein, dass von ihm aus nur das Beste für uns ausgehen wird. Dann hatte Jesus nicht sogar gesagt, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, der Tröster, der Parakletos nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Jünger konnten diesen Abschied freudiger leben, weil sie wussten, Jesus wird sie nicht verwaist zurücklassen. Auch wenn er mit seinem Auferstehungsleib jetzt nicht mehr da ist, kann er durch seinen Geist uns näher sein, als wir jemals denken können. Und sie wussten auch, dass ihr Herr und ihr bester Freund versprochen hatte, wieder zurückzukommen. Erst einige Wochen zuvor hatte Jesus ihnen gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, vergehen werden. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann, heißt es in Vers 27 in Lukas 21, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. So wie er am Ölberg von einer Wolke in den Himmel aufgenommen wurde, so wird er einmal in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg zurückkommen. Wenn man mal auf dem Ölberg stand, dann denkt man immer wieder in diese Richtung. Als Christen erwarten wir unseren Herrn. Er wird zurückkommen. Auch im ersten Kapitel der Apostelgeschichte sagt uns ebenfalls Lukas, dass nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und die Jünger gebannt zum Himmel hinaufblicken, natürlich waren sie total, sie hatten ja sowas noch nie erlebt, dann faltete sich ja die Macht Gottes. Jesus verschwindet plötzlich, wird von einer Wolke umhüllt. Sie blicken, sie starren gen Himmel und dann plötzlich stehen zwei Männer da mit leuchtenden weißen Gewändern. Das waren Himmelsboten. Und da sagen diese Engel zu ihnen, sich versichernden Jünger, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, er wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Und das waren tröstende Worte. Er wird wiederkommen. Die Trennung, sie ist nicht endgültig. Und so konnten sie sich freuen. Wir haben gelesen, mit großer Freude kehrten sie nach Jerusalem zurück. Die Himmelfahrt Jesu war also ein freudiger Abschied. Auch wenn Jesus in seinem Auferstehungsleib nicht mehr da ist, konnten seine Jünger sich freuen. Und wisst ihr, das sollte für uns heute, für uns Jünger und Jüngerinnen des 21. Jahrhunderts genauso sein. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 8, wunderbare Worte, ich liebe diese Worte, hört mal. Er sagt, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Keiner von uns hat ihn gesehen. Ist da jemand, der Jesus mit eigenen Augen gesehen hat? Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm. Vertrauen ist immer auch ein Ausdruck der Liebe. Ja? Trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Gewaltige Worte. Wir können uns an unserem Herrn Jesus schon jetzt erfreuen. Weil wir ihn lieben, weil wir ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir können uns an ihm erfreuen, weil wir eine lebendige Hoffnung haben und wissen, er wird wiederkommen. Das ist das Ziel unseres Glaubens, unsere endgültige Errettung. Und die geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Die Reaktion der Jünger, die Himmelfahrt, also freudige Anbetung. Anbetung, die sich nicht nur dadurch äußert, dass sie Gott sicherlich auch mit ihren Stimmen gelobt, gepriesen haben, sondern auch durch ihren konkreten Gehorsam, denn sie gehorchen den Worten Jesu und tun genau das, was er ihnen gesagt hatte, nämlich sie gehen nach Jerusalem zurück und warten auf den Geist, auf den Tröster. Mit großer Freude kehren sie nach Jerusalem zurück. So endet eigentlich das Lukas-Evangelium hier. Finde ich auch irgendwie faszinierend. Überhaupt, Lukas hat einen besonderen Stil, wie er uns diese Wahrheiten rüberbringt. Die große Freude, die Jesus bei seinem Kommen in die Welt begleitete, begleitet ihn auch beim Abschied aus dieser Welt. Eigentlich ein bewegendes Bild aus diesen schockierten Jüngern, die mit der Kreuzigung Jesu alle Hoffnungen begraben hatten, sind jetzt freudige, zuversichtliche, gehorsame Mitarbeiter geworden. Und dieses Bild gewinnt noch an Weite und Tiefe durch den Schlussvers des Evangeliums, Vers 53. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Erinnert ihr euch, wie das Lukas-Evangelium anfängt, wie das beginnt? Wir lesen da von Leuten wie Simeon und Hanna. Wo waren die? Sie waren ständig im Tempel. Und nun lesen wir von Leuten, die ständig im Tempel waren. So schließt Lukas sein Evangelium. Und dennoch gibt es einen Unterschied. Für Simeon und Hanna lag das Werk des Messias noch in der Zukunft. Für die Jünger am Ende des Evangeliums ist der Messias schon herrliche, freudebringende Gegenwart. Das Werk der Erlösung war vollbracht. Und Jesus wurde als mächtiger Herrscher in den Himmeln aufgenommen. Und wenn wir heute daran denken, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt, aufgefahren in den Himmel, so wie wir das auch im Glaubensbekenntnis eigentlich immer wieder sagen oder beten, dass er in Macht und Herrlichkeit über das ganze Universum herrscht, dass er als der göttliche Hohepriester sich für uns beim Vater verwendet und dass wir in ihm mit jedem geistlichen Segen schon jetzt in der Himmelswelt beschenkt wurden, so schreibt das Paulus, dann können wir nicht anders, so wie die Jünger damals bei jedem Abschied, vor unserem großen Herrn niederfallen und ihn anbeten mit freudigem Herzen. Und diese Freude war eigentlich eine Freude der Erwartung. Sie konnten sich freuen und Gott preisen in Erwartung der kommenden Dinge, denn Jesus hat ihnen versprochen, dass der Geist Gottes, der Tröster, der Helfer, kommen wird und sie bevollmächtigen wird zu einem unerhört reichen Dienst. Sie konnten sich freuen, weil sie wussten, das hier ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Ich habe ihn umschrieben, die Himmelfahrt Jesu, ein spannender Anfang. Die Evangelien sprechen deutlich davon, als Jesus auf diese Erde kam, mit dem Ziel, wieder zurückzugehen zum Vater, nachdem er sein Werk vollbracht, seine Mission auch anderen anvertraut hat. Und wir haben schon gelesen, Johannes 16, Vers 7, Wo Jesus den Jüngern sagte, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden und er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Tröster, der Geist, er wird das tun. Wie wird er das tun? Nun, der Helfer kommt, um mit uns zusammenzuwirken. Im Grunde sagt ja Jesus, der Heilige Geist, er wird in euer Leben kommen. Daran werden wir heute in einer Woche denken und das Ereignis feiern, Pfingsten. Der Heilige Geist wird in euer Leben kommen und durch ihn werde ich in euch weiterleben und ihr werdet in dieser Welt einen Auftrag erfüllen. Liebe Geschwister, die Himmelfahrt markiert diesen neuen spannenden Anfang, der bis heute auch uns in die Verantwortung nimmt. Und ich denke, es ist nicht zu viel gesagt, dass seit der Himmelfahrt Jesu Jesus unser Herz, unseren Körper will, um in ihnen das Leben zu führen, das er hier auf der Erde lebte. Die Gemeinde dient eigentlich als eine Erweiterung der Inkarnation. Jesus lebt in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, nicht mehr sichtbar als Person auf dieser Erde, aber er will durch die Gemeinde, die er erfüllt mit seinem Geist, hier weiter wirken. Dieser sogenannte mystische Leib des Christus ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Durch sie will Jesus sich in dieser Welt verherrlichen. Durch sie soll etwas von seiner Gegenwart spürbar sein. Auch wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern, als dieser örtliche Leib. Und manchmal frage ich mich, ist uns wirklich bewusst, ist uns unsere Verantwortung als Gemeinde und auch als Einzelner, die zu der Gemeinde gehören, weil Gemeinde besteht immer aus Einzelnen, die zu einer Gemeinschaft gerufen werden, sind wir uns überhaupt unserer Verantwortung so richtig bewusst. Jesus hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde zu repräsentieren. Er will durch seinen Geist in uns und durch uns leben und wirken. Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist es unsere Aufgabe, sozusagen an seiner Stadt, als seine Botschafter, wie Paulus das sagt, in diese Welt hinauszugehen. Und Christoph hat uns gezeigt, der Weg kann ganz schön anstrengend sein. Den Weg, den wir durch diese Welt gehen, ist kein Spaziergang. Ist eher vergleichbar mit so einer Kammwanderung. Aber das ist unsere Aufgabe auf diesem Weg, die Botschaft von der Versöhnung immer wieder weiter zu sagen. Es ist unser Auftrag, den Menschen zu sagen, lasst euch doch versöhnen mit diesem Gott. Er hat alles getan, damit wir Frieden mit Gott haben können. Schaut doch auf das Kreuz. Für dich ist er diesen Weg gegangen, für mich ist er diesen Weg gegangen und ich habe es erlebt. Und seit ich das erlebt habe, dass er meine Schuld vergeben hat, habe ich diese persönliche Beziehung zu diesem Gott. Lass mich dir einfach meine Geschichte erzählen. Und so sind wir Botschafter, so sollen wir es zumindest sein. Darum übrigens, um dieses Thema soll es auch in diesem EE-Seminar gehen, in ein paar Wochen. Glut. damit die Glut wieder in unseren Herzen geschürt wird für die Menschen, die auf diesem Weg verloren sind, verwundert. Bedürftig, erlösungsbedürftig, orientierungslos. Deshalb hoffe ich, dass wir uns neu motivieren lassen durch dieses Seminar für unseren Auftrag, den wir in dieser Welt haben, Botschafter zu sein. Geschwister, ich möchte am Ende dieser Botschaft über die Himmelfahrt uns ermutigen, wirklich erneut darüber nachzudenken, was unsere Verantwortung hier auf dieser Erde ist. Nicht das ist unsere Verantwortung, uns hier ein kleines Reich aufzubauen. Das ist schön, wenn man das macht, jeder macht das irgendwo. Aber das ist nicht unsere wichtigste Verantwortung. Und es wäre sehr falsch, wenn wir bildlich gesprochen unsere Blicke irgendwo am leeren Himmel hängen lassen. Wenn unsere Blicke am leeren Himmel hängen geblieben sind, wenn wir nur noch hinauf gen Himmel starren und nichts anderes mehr tun, als irgendwie diese Zeit hier auf diesem Weg versuchen zu überbrücken oder zu überleben, bis endlich Jesus wiederkommt oder bis wir zu ihm gehen werden, wenn unser Leben hier zu Ende geht. Und dabei vergessen haben, was unsere Verantwortung auf diesem Weg ist. Lasst uns also wachsam sein, um weder in einen falschen Aktionismus noch in einen faden Pietismus zu verfallen. Sondern lasst uns Menschen sein, die mit Gottes Macht rechnen, auch heute noch. Und die voller Freude und mit anbetungsvollem Herzen Jesus in dieser Welt als Botschafter repräsentieren und den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, bis er wiederkommt. Lass uns noch beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Herr, wir beten dich an und wir freuen uns über dich, weil du bist unser Freund, unser Erlöser, unser Herr, auch unser Hohepriester, der aufgefahren ist in den Himmeln und der uns vertritt an der rechten Seite Gottes, an dieser Seite der Macht. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auch auf Erden. Wenn wir diese Wahrheit manchmal vergessen, wenn wir sie ausblenden in unserem Alltag und alles versuchen irgendwie selber zu managen und unter Kontrolle zu behalten, danke, dass du in allen Situationen die Kontrolle behältst, dass du derjenige bist, die Zukunft kennt. Und weil alles, dieser Weg und die Geschichte dieses Planeten auf dieses Ziel zusteuert, deiner Wiederkunft. Du wirst wiederkommen und du wirst alles neu machen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung und aus dieser Hoffnung leben wir Tag für Tag, auch wenn der Weg schwer und mühsam ist. Und wir wissen in unserem Herzen, Herr, dass es nichts höher